wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Zum Abschluss der Leichtathletik-Europameisterschaften im Berliner Olympiastadion gab es nochmal 2 Medaillen für die Deutschen. Die schraubten damit ihre Ausbeute auf insgesamt 19 Mal Edelmetall nach oben. Und am Schlusstag, da war es Kesa Felicitas Krause, die ihren Titel über die Hindernisstrecke verteidigte. Die 4x100-Meter-Staffel der Damen, die nochmal zuschlug, nochmal eine Medaille holte. Aber es gab auch Schrecksekunden wie bei der 4x100-Meter-Staffel der Herren. Eine schwere Verletzung, die da die Mannschaft aus dem Tritt brachte. Und es gab aus internationaler Sicht Großartiges zu vermelden, denn der Stabhochwettbewerb, der war unheimlich klasse. Und wieder war es ein Skandinavier, ein junger Skandinavier, der dem Ganzen seinen Stempel aufdrückte. Fast so wie der junge Ingebrigtsen aus Norwegen. Über die Laufstrecken war es Armand Duplantis aus Schweden, der gestern die Stabhochsprungwelt aufmischte. Wir fassen alles nochmal zusammen mit unserem Leichtathletik-Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Starten wir mit den Erfolgen der Deutschen. Starten wir mit Kesa Felicitas Krause, die vor 2 Jahren ja zugeschlagen hatte in Amsterdam und ihren Titel jetzt verteidigen konnte.
Genau, in einem sehr guten Rennen, hat nie die Führungsarbeit machen müssen, hat sich immer gut ziehen lassen und als dann ja 2,5 Bodenverschluss der Antritt von der Schweizerin Fabienne Schlumpf kam, ist sie dran geblieben, hat wirklich wirklich gut Gas gemacht und hat dann am letzten Wassergraben ihre starke Technik bewiesen, hat dort den Tempo gezündet. Am Ende hat sie das Rennen verdient gewonnen. Saisonbestleistung von 9:19:80. Wollte natürlich noch ein bisschen schneller laufen, ist aber auch aufgrund der etwas schwierigen Saison für sie eine absolute Topzeit gewesen und sie hat wirklich das am Ende verdient gewonnen, weil sie sehr clever rangegangen ist, sehr souverän noch, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und dann am Ende bewiesen, dass sie eigentlich in Europa die beste 3000-Meter-Hindernisläuferin ist in diesem Jahr. Und mal gucken, sie hat für Berlin groß drum angekündigt, für ISTAF, sie möchte gerne persönliche Bestleistung laufen. Mal gucken, ob sie das schaffen kann.
Drücken wir ihr natürlich die Daumen. 9 Tage nach ihrem 26. Geburtstag hat sie also diesen Titel eingefahren und das vor Fabienne Schlumpf aus der Schweiz und Caroline Bjerkeli-Grøfdahl aus Norwegen. So sieht's aus. Und Elena Burkhardt, die hat auch persönliche Bestleistung gelaufen, kam auf Rang 6 mit 9:29:76. Auch das also eine schöne Leistung. Eine schöne Leistung auch das, was die 4x100-Meter-Staffel der Damen gemacht hat. Die ist nämlich zu Bronze gelaufen.
Genau, wie erwartet, dass sie vorne mitlaufen und die Medaille mitkämpfen. Es sah wirklich sehr gut aus über lange Zeit und am Ende fehlen dann 800stel auf die Niederlanden, die wirklich dann auch hinten raus nur ein bisschen bangen mussten. Das waren wirklich ja 4 Staffeln, die so ein bisschen auf Augenhöhe laufen, mit der Schweiz auch. Das waren wirklich die 4 Top-Staffeln, das man vorher erwartet hat. Aber Rebecca Haas hat das als Schlussläuferin wirklich sehr gut gemacht, hat die Schweiz distanzieren können um 700stel. Kam dann zwar nicht mehr ganz an die Niederländerin und ja natürlich auch nicht an die Britin, weil Diana Asher-Smith zum Ende ja mal wieder bewiesen hat, warum sie im Moment in Europa die beste Sprinterin ist, ist mal eben mit ihren Kollegen zur schnellsten Zeit in diesem Jahr in der Welt gelaufen, in 41:88, also wirklich eine bombastische Zeit dort vor den Briten, aber die Deutschen haben wirklich alles gegeben, haben sich auch tragen lassen vom Publikum, was auch sehr euphorisch sie angefeuert hat. Am Ende haben sie sich verdient die Bronzemedaille geholt, weil wirklich alle top gewesen sind, die im Wechsel waren auch alle gut, also von daher bei den Damen lief es sehr, sehr gut, was man bei den Männern ja eigentlich nicht sagen kann.
Definitiv nicht. Kommen wir gleich zu. Kurz nochmal zum 4x100-Meter-Lauf der Damen. Diana Asher-Smith, also 3. Goldmedaille bei dieser EM, die überragende Läuferin. Aber auch Gina Lückenkämper muss sich natürlich nicht verstecken. Nach Silber über die Einzeldistanz jetzt dann auch in der Staffel erfolgreich. Und das in der Kombination Lückenkämper, Quaye Pinto und Rebecca Haase. Auch das aller Ehrenwert. Ja, kommen wir zu den Herren. Für die lief es wirklich nicht gut, denn die konnten ihren Halbfinallauf nicht beenden, weil beim letzten Wechsel, ja, was eigentlich passiert ist?
Ja, das fragen sich Lukas Jakubczyk und Julian Reuss eigentlich genau dasselbe. Hab's mir nochmal in der Wiederholung angeguckt und Lukas Jakubczyk muss irgendwie wegrutschen. Also ich sehe dort keinen Kontakt zwischen ihm und Julian Reuss, ja, und dann fallen sie dann am Ende übereinander. Sieht bei beiden nicht gut aus, also muss man mal gucken, was dort, ob sie sich schwerer verletzt haben. Und das war wirklich, ja, da kurz nicht nachgedacht, Lukas Jakubczyk vielleicht schon zu schnell gewesen, aber das war wirklich unerklärlich. Also sowas passiert normalerweise ja überhaupt nicht. Ja, und das passiert den deutschen Sprintern genau in der Staffel, wo man am ehesten noch gedacht, okay, vielleicht kann man mit ein bisschen Glück dort vorne noch angreifen und ja, dann wird das so ja mit dem Sturz entsprechend beendet. Das war sehr, sehr bitter für die deutschen Sprinter, die wirklich ja keine gute EM hatten, das muss man ja so sagen. Und ja, das war so leider der traurige Höhepunkt, muss man sagen.
Definitiv, das war es in der Tat. Jakubczyk zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, außerdem Abschürfung noch am ganzen Körper. Der war am Ende sehr, sehr bandagiert, aber hoffentlich bleibt es bei dieser Diagnose, dass eben letztlich nichts Schlimmeres passiert ist. Und Julian Reuss, der zog sich beim Sturz eine Schulterverletzung zu. Auch da natürlich schnelle und gute Besserung, war echt ein, ja, echt blöd gelaufen. Was anderes kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Gucken wir auf einen weiteren Lauf, der gestern dann ausgetragen wurde und wo es dann aus deutscher Sicht, ja, knapp eine Medaille nicht gegeben hat. Da wurde das Ergebnis am Ende nochmal korrigiert und Constanze Klosterhalfen letztlich auf den vierten Platz gehoben im 5000 Meter Lauf der Damen.
Ja, genau, im 5000 Meter Lauf der Damen, den Sichwan Hassan für sich entscheiden konnte. Sie wollte eigentlich über beide Strecken starten, 5000 und 1500, aber aufgrund des Zeitplans war das leider nicht möglich für sie, hat aber wirklich bewiesen, dass sie sehr, sehr stark über Distanz ist. Also sie hat das wirklich sehr souverän gemacht, in 14, 46, 12 einen neuen Championship-Record aufgestellt und ja, mit über 7 Sekunden Vorsprung gewonnen auf die Britin Elish McGolgan. Also von daher ein starkes Rennen von ihr gewesen. Es gab aber auch natürlich so ein, ja, etwas sehr komische Situation zwischendurch. Und zwar ist Lunay Chemtaisalpeter ist bei einer, ja, in der Schlussrunde oder vor der Schlussrunde ist sie ins Ziel gelaufen und hat gedacht, das Rennen wäre schon zu Ende gewesen. Das war natürlich für sie dann entsprechend blöd, weil sie hätte Silber gewonnen zu dem Zeitpunkt. Aber weil es erst zu spät gemerkt hat, ist sie am Ende Vierte geworden und wurde dann entsprechend disqualifiziert. Ist für sie sehr, sehr schade, weil sie wirklich sehr gut aussah. Die Israelis haben wirklich alles gegeben. Und ja, dann mit so einem Volkspark das ja zu verpassen, ist natürlich sehr bitter. Aber es ist halt auch irgendwie so ein Zeichen, dass man immer aufpassen muss. Bei 5000 Meter muss die Runden mitzählen und sich eigentlich auch auf die Glocke verlassen, weil die kam dann ja erst und da hat sie scheinbar nicht genau aufgepasst.
Und das bei so einer erfahrenen Athletin eigentlich ja, ziemlich merkwürdig, oder?
Ja, absolut merkwürdig. Also das passiert, das wird ihm sicher jetzt nicht mehr passieren, da wird sie diesmal genau aufachten, aber ja, das ist vielleicht einfach nicht daran gedacht und dann gesagt, ja, ich bin jetzt im Ziel. Es gab das schon mal auch in anderen verschiedenen Sportarten, dass man schon eine Runde zu früh ins Ziel gelaufen ist. Das ist für sie sehr, sehr schade, aber das passiert leider einfach mal.
So sieht's aus. So ist dann letztlich auch der Sport manchmal dann eben auch entsprechend erbarmungslos. Übrigens das Ergebnis der Staffel bei den Herren, das reiche ich natürlich auch noch nach Großbritannien, gewinnt das Ding vor der Türkei und vor den Niederlanden. Und die beiden zweit- und drittplatzierten Staffeln, die hatten dann auch noch Landesrekorde in diesem Lauf dann vorzuweisen. Gucken wir auf weitere Ergebnisse, gucken wir auf das, was sonst noch passiert ist. Hammerwurf zum Beispiel, die Wurfoma hat wieder zugeschlagen. Mit Verlaub.
Ja, mit Verlaub, genau. Anita Blodraschik hat wirklich einen starken Wettkampf gezeigt. Am Ende Championship-Record geworfen in 78,94. Ja, und bewiesen, dass sie im Hammerwurf einfach nicht zu schlagen ist. Sie hat einen neunten Titel geholt. Sie ist wirklich, ja, unglaublich, das muss man ja ganz klar so sagen, was sie immer wieder auch bei Top-Ereignissen für starke Leistungen zeigt, wirklich ganz, ganz stark gewesen. Der einzige, so ein bisschen, so halbwegs nah rankam, das muss man ja schon sagen, mit 4 Metern, das ging ja noch, ist Alexandra Tavernier, die Französin, den 74,78 in den neuen Nationalrekord für Frankreich aufgestellt hat und auch die einzige, war ein bisschen die Phalanx der Polin durchbrechen konnte, weil Joanna Fedorova aus Platz 3 und in Malvina Kopron auf Platz 4, die Polin wirklich sehr, sehr stark waren. Die Französin hat diesen Dreifach-Triumph verhindern können. Wirklich ein starker Wettkampf von ihr gewesen. Im ersten Versuch direkt einen rausgehauen. Aber gut, mit Blodraschik kann im Moment einfach keiner mithalten.
Und mithalten konnte über 1500 Meter der Damen auch keiner mit Laura Muir.
Genau, Laura Muir wirklich von Anfang, von vorne weg ein starkes Rennen gelaufen, am Ende in 4:02:32 gewonnen und einfach bewiesen, dass sie wirklich über diese Distanz sehr, sehr stark ist und natürlich zumal sie von Hassan nicht mit dabei ist, mit der sie dann normalerweise um Gold gekämpft hätte, aber da wie sie von Hassan einfach die klare Favoritin gewesen wäre, hat sie die Chance genutzt, hat bewiesen, dass sie wirklich sehr, sehr stark ist. Sie ist ja schon letztes Jahr Vierte bei der EM geworden, über genau diese Distanz. Diesmal hat sie sich krönen können, hat bewiesen können, dass sie in Europa die absolute Topfrau ist, wenn sie von Hassan nicht mit dabei ist und ja, ein starkes Rennen am Ende gehabt. Ist dann Erste geworden vor der Polin Sophia Inanui mit in 4:03:08 und ja, der zweiten Britin Laura Whiteman in 4:03:75. Also die Britin haben dort 2 Medaillen holen können, eigentlich nur untersprochen von der Polin.
Und Gold im Dreisprung gab es für den Portugiesen Nelson Evora. 34 ist der mittlerweile schon und er folgt in der Europameisterschaftstitel-Historie auf Max Hess. Den hat es ja leider schon im Vorkampf zerlegt.
Genau, den hatte er da schon im Vorkampf verlegt, aber er wurde mit einem guten Wettkampf, hatte den ersten ungültig, hat sich dann wirklich kontinuierlich steigern können mit 6,55, 16,55, 16,86, 16,87, dann im fünften 17 Meter 10 Saisonbestleistung gesprungen und beim Höhepunkt musst du einfach die Saisonbestleistung zeigen, das hat er genau hingekriegt, hat dann den Aserbaidschaner Alexis Coppello, der in diesem Jahr schon weiter gesprungen ist als er mit 17,24, besiegen können. Am Ende hat Coppello 16,93 gesprungen. War eigentlich da, hatte er das Gefühl, okay, das kann vielleicht sogar schon reichen, weil die einige noch wirklich Probleme hatten mit kämpfen mit vielen Fehlversuchen. Also wenn man mal guckt, zum Beispiel Marcos Ruiz, der Spanier, hatte nur einen einzigen gültigen Versuch hinten raus, der letzte auch. Ähnlich ging es auch Harold Correa, den Franzosen, der auch wirklich zu kämpfen hatte mit der Grube. Das war wirklich für den ganzen Sportler nicht einfach, diese Weitsprunggrube und die Dreisprunggrube, weil halt sehr wechselnde Winde mit dabei ist und das ist dann, wenn man einen Anlauf machen möchte, nicht so ganz einfach. Da muss man sich immer wieder auf die neuen Windbedingungen einstellen und Evora hat es diesmal am besten hingekriegt, hat das auch verdient gewonnen und da hat der Altmeister nochmal bewiesen, dass es immer noch drauf hat.
Er hat es noch drauf wie 2008, als er seinen größten Erfolg eingefahren hat, Olympiasieger von Peking damals wurde. Ja, was fehlt uns noch in der Aufarbeitung? Natürlich ein ganz besonderer Wettkampf und den gab's im Stabhochsprung gestern. Da haben sich's fast wie im Hochsprung bei den Herren ohne Stab, ja, die Konkurrenten richtig gegeben und am Ende gab's einen Überraschungssieger.
Genau, am Ende gab es einen Überraschungssieger. Armand Duplantis, der Schwede, hat das gewonnen mit übersprungenen 6,05. Wirklich ein ganz, ganz starker Wettkampf von ihm gewesen. Hat nur einen einzigen Fehlversuch gehabt bei 5,80. Ansonsten blitzsauberer Wettkampf von ihm und ja, das ist schon noch schon sehr überraschend. Diesem Jahr ist er 5,93 gesprungen und dass er dann beim Höhepunkt dann für 6 Meter und 6,05 keinen einzigen Fehlversuch braucht, das ist schon wirklich sehr, sehr stark und das spricht dafür, dass er ja die Zukunft im Stabhochsprung sein wird, dann den neuen Welt-U20-Rekord aufgestellt. Wirklich von ihm war es ein sehr, sehr starker Wettkampf von vorne bis hinten, wirklich bewiesen, dass er derjenige in den nächsten Jahren sein wird, der diese Stabhochsprung-Szene wirklich dominieren kann. Starker Wettkampf, also es war wirklich unglaublich, ihm zuzugucken. Es ist wirklich ein Genuss und auch ja, die Altmeister, dann den Renault Navenini oder auch Piotr Lisek, die haben auch alles gegeben, aber musste einfach anerkennen, dass einfach einer bzw. sogar zwei stärker waren.
Für den Franzosen reicht es immerhin noch zu Platz 3 mit 5,95, immerhin eingestellte Saisonbestleistung, aber der zweite Platz, Timur Morgunov, der Russe, der unter neutraler Flagge startete, mit persönlicher Bestleistung von 6 Metern, am Ende auf den zweiten Platz gekommen. Ja, und da gab es ja noch Marathon an diesem letzten Tag der Wettkämpfe in Berlin. Am Vormittag gab es das schon und bei den Frauen, da siegte die Dame, die auch in diesem Jahr die schnellste in Europa war, Volja Mazuronak, die hat sich den Titel geholt.
Genau, in 2 Stunden, 26 Minuten und 22 Sekunden hat sie das Rennen gewinnen können. Das war aber sehr, sehr knapp. Sie hat nur 6 Sekunden Vorsprung gehabt auf die zweite Clémence Calvin aus Frankreich, die ein sehr, sehr starkes Rennen gemacht hat, in diesem Song noch nicht so stark aufgetreten ist, aber jetzt bei der EM wirklich alles gegeben hat und das dann am Ende 600stel fehlen, ist auch sehr, sehr bitter. Ähnlich war es ja auch für die Tschechin Eva Braschoba Nivalto, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mit 2:26:31 einen neuen Nationalrekord gelaufen, auch 9 Sekunden nur und dass Marathon solche knappen Ergebnisse zustande kommen, ist sehr, sehr selten, aber es spricht dafür, dass bei den Damen wirklich ja einige mit dabei waren, die alles gegeben haben, alles rausgeholt haben. Am Ende hat sich dann die Weißrussin als ja Zielstärkste bewiesen, hat dann am Ende noch das meiste Tempo hinten raus und hat das am Ende, wie auch schon in diesem Jahr, bewiesen, dass sie im Moment die beste Marathonläuferin in Europa ist.
Eva Vrabkova-Nüveltova, so würde ich es aussprechen. Egal. Fabienne Amrhein als beste Deutsche, 11. Platz.
Ja, es war gut. Also an der Stelle nicht mit dabei war, hat sie alles versucht. Hätte mit Sicherheit noch ein bisschen schneller laufen können. Vielleicht Saisonbestleistung wäre dort möglich gewesen. Aber man guckt 7 Minuten schon Rückstand. Da hätte mit der Medaille sowieso nichts sein können. Top-10-Ergebnis wäre ganz schön gewesen. Hätte sie eine Minute schneller sein müssen. Oder 1,5 Minuten auf die Spanierin Trias Gebre. Die sind 32,13 neunte geworden. Gut, und auf die Kollegin von Ostpolen, Isabella Czralka, die war ja kurz vor ihr nur eine Sekunde. Also sie hat alles gegeben. Am Ende ist es Platz 11 geworden. Schade, dass es zu Platz 10 nicht ganz gereicht hat.
Katharina Heinig dann noch 16. geworden. Und bei den Männern, da gab es auch als Bestausbeute einen 11. Platz aus deutscher Sicht. Und das war Tom Görschel, der deutsche Meister, der den sich geholt hat. 2:15:48, damit natürlich weit hinter der Zeit des Siegers.
Genau, weit in der Zeit des Siegers, knapp 6 Minuten hinter dem siegreichen Belgier Köhn Nährt, der in 2:09:51 in der neuen Championship Bracket aufgestellt hat, wirklich ein ganz, ganz starker Wettkampf gewesen hat, die Konkurrenz ja dupieren können, hat wirklich mit über fast anderthalb Minuten Vorsprung auf den Schweizer. Da hat dieser Abraham wirklich bewiesen, dass er sehr, sehr stark unterwegs war, hat alles rausgeholt, beste Saisonleistung von ihm gewesen. Also da hat er wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Tom Gröschel hat alles versucht aus deutscher Sicht, auch da die Top-10-Platzierung wäre sehr, sehr schön gewesen, auf den 10. Peter herzukommen, am Ende 19 Sekunden gefehlt, ist sehr schade für ihn, aber ja, auch da muss man anerkennen, dass einfach andere noch ein bisschen schneller sind als er und gucken, ob es in den nächsten Jahren dann vielleicht aus deutscher Sicht bei den Marathon wieder ein bisschen mehr zu feiern gibt, weil Top-10-Ergebnisse sollten eigentlich schon drin sein.
Yassine Racic aus Italien, Platz 3. Damit haben wir das Podium auch im Marathon dann vermeldet und analysiert. Und jetzt gucken wir nochmal auf eine Gesamtwürdigung dieser ganzen Europameisterschaften. Ich sagte es eingangs ja schon, 19 Medaillen wurden geholt, 6-mal Gold, 7-mal Silber und 6-mal Bronze. Damit war man besser als oder so gut wie seit 1998 nicht mehr. Das beste Ergebnis seit Budapest 1998 für eine deutsche Mannschaft. Gut, die war jetzt auch mit einem Riesenaufgebot angereist, aber das ist eine Ausbeute, die sich wirklich sehen kann und letztlich auch Mut macht für die Olympischen Spiele in 2 Jahren, die natürlich dann das nächste große Highlight sind, aber auf jeden Fall das Fernziel, wo alle drauf hinarbeiten.
Ja, genau, man muss ja auch sagen, es sind ja auch viele junge Athleten mit dabei noch, die die Medaillen geholt haben. Nämlich eine Lückenkämper, eine Gesa Krause, die ja auch noch mit 26 Jahren wirklich sehr jung ist, eine Tatjana Pinto, aber auch eine Malaika Mihambo. Das sind viele junge Athleten, gerade bei den Frauen ist wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht worden in den letzten Jahren. Da gibt es wirklich eine sehr, sehr gute Generation, die gerade dort nachkommt. Bei den Männern muss man noch ein bisschen gucken, da gibt es gerade auch den natürlich den Laufdisziplinen noch nicht die Stärke wie bei den Frauen, aber da wird mit Sicherheit dran gearbeitet werden in den nächsten Jahren und das sieht gerade bei den Frauen wirklich sehr gut aus. Die können auch mit den Top-Leuten international mithalten und das gibt doch viel Hoffnung für den DLV in den nächsten Jahren wirklich weiter daran zu spielen, dass man wirklich Aufmerksamkeit medial auch bekommt, weil Medaillen bei großen Events sorgen halt immer dafür, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Das haben sie bisher wirklich sehr gut gemacht, starkes Ergebnis gezeigt. Und mal gucken, was dann 2019 bei der WM und dann 2020 bei der Olympiade in Tokio los möglich ist. Also ich traue dem wirklich sehr, sehr viel zu. Das sind viele junge, sympathische Athleten mit dabei. Und genau das ist auch sehr, sehr schön für den DLV, dass man einfach dann noch Gesichter hat, die man in die Öffentlichkeit stellen kann. Und auch da hat es wieder bewiesen, es gibt sehr, sehr viele gute Athleten in Deutschland im Moment.
Und man konnte es im Fernsehen letztlich endlich mal wieder schaffen, aus Leichtathletik-Sicht ein bisschen Werbung zu machen. Denn das waren tolle Bilder aus Berlin. Das waren tolle Leistungen, die dort gezeigt wurden, die auch Spaß gemacht haben und die sicherlich den ein oder anderen mal wieder dann ranholen, vielleicht die Leichtathletik auch mal im Fernsehen zu verfolgen. Aber insgesamt, Sebastian, muss man sagen, diese gesamten Titelkämpfe, die ja in Glasgow und Berlin ausgetragen wurden, diese Multi-Games European Championships, auch das war etwas, was wirklich wahrscheinlich, hoffentlich, sagen wir, allen Sportarten, die beteiligt waren, genutzt haben und die man in den nächsten Jahren dann vielleicht sogar noch ausbauen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja schon einige Verbände, die jetzt auch Interesse gezeigt haben. Zum Beispiel die Taekwondo, die hatten ihre Wettkämpfe so ein bisschen zeitgleich, aber halt nicht in der Region gehabt und da gab es dann nicht diese Aufmerksamkeit, wie es jetzt bei den European Championship Games gab. Und das muss man ja sagen, es war wirklich auch sehr gut vom Zeitplan. Morgens war leicht die Dick zu Ende, jetzt am Wochenende, und dann ging es direkt weiter mit Freiwasserschwimmen. Man hatte Turmspringen, also es war wirklich immer was, dass das schön aufgeteilt war, dass man immer dann den Fokus dann entsprechend mit dem Zeit genau drauf hatte und das war wirklich sehr, sehr gut und das macht wirklich Lust auf mehr, gerne mehr davon, gerne noch mehr Sportarten, muss natürlich gucken, wie es mit dem Zeitplan hinkriegt, aber man das wirklich gebündelt an 1-2 Orten dort hat vor Ort und dann das auch sehr gut einfach zeitlich abstimmen kann, das macht dann wirklich sehr, sehr viel Spaß und man hat ja auch so wirklich viele gute Leistungen von deutschen Athleten gehabt und auch so mal, glaube ich, Sportarten an die Menschen gebracht, die man so nicht normalerweise verfolgen würde. Das hat wirklich sehr, sehr viel Positives gebracht, das haben sie auch selbst gesagt. Es gibt mit Sicherheit noch so ein paar Sachen, wo man arbeiten kann, aber fürs erste Mal hat es wirklich sehr, sehr viel gebracht.
Also gucken wir mal, wie diese Entwicklung dann auch bei diesen Spielen weitergeht. Olympia Light auf jeden Fall etwas, was man sich überlegen sollte und was auf jeden Fall wert ist, sich anzugucken oder anzuhören, wie hier bei uns bei meinsportradio.de. Das war dann auch unsere Berichterstattung von diesen Wettkämpfen. Vielen Dank an Sebastian.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mühlenhof.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.